vorher durch Medikamente in Schach gehalten würden. Ja, wir halten den Tod in Schach. Auch in der Bibel gilt der Tod nicht als Freund oder als sanfter Abschluss des Lebens. Das kann er auch sein. Es gibt sie, die Treuen im Glauben, die nach einem erfüllten, langen Leben friedlich und zufrieden sterben. Daneben kennt die Bibel aber eben auch die scharfe Klinge des Todes, der einen tiefen Einschnitt hinterlässt. Die Wunde und der Verlust schmerzen. Besonders, wenn ein junger Mensch stirbt. Das erscheint uns wieder die Natur. Hätte Gott das nicht verhindern müssen? Warum greift Gott nicht ein? Diese Fragen machen den Betroffenen das Herz schwer. Verständlich, denn Gott gilt als Spender des Lebens und nicht als Urheber des Todes. Obwohl irgendwie ja auch klar ist, dass es einen Unterschied geben muss zwischen dem Schöpfer und Spender des Lebens und denen, denen das Leben geschenkt wird. Wenn das Leben Geschenk ist, dann kann ich es ja nicht krampfhaft festhalten oder als Besitz beanspruchen. Gott existiert unendlich, Gott ist ewig, das ist keine Frage. Aber der Mensch ohne Grenzen, mit unendlichem Leben, wäre das nicht auch eine beängstigende Vorstellung? Umso schmerzhafter aber, wenn nun gerade auch noch die begrenzte Lebenszeit, diese kurze Spanne, verkürzt wird. Und es reicht nicht einmal, um eine eigene Familie zu gründen, um Pläne zu schmieden oder gar diese zu verwirklichen. Wenn das Leben so hart durchkreuzt wird, dann tut das besonders weh. So auch in dieser Erzählung aus dem Evangelium, das Lukas uns überliefert, im Kapitel 7 ab den Versen 11 bis 16, in der ein Jugendlicher, vermutlich zwischen 16 und 18 Jahren, aus dem Leben gerissen wird. Erschwerend kommt hinzu, er ist der einzige Sohn seiner Mutter und sie ist Witwe, also alleinerziehend. Begegnungen mit Jesus, barmherzige Begegnung, so ist die Predigtreihe, die Predigt überschrieben. An dieser Stelle, mit diesem Text, müsste ich eigentlich die Reihenfolge umdrehen und sagen, erstens, Jesus begegnet dem Tod. Nicht Begegnung mit Jesus, sondern Jesus begegnet dem Tod. Welche Reaktion ist eigentlich angesichts des Todes die richtige? Und dann auch noch angesichts eines plötzlichen Todes eines so jungen Menschen, eines Jugendlichen, wenn Eltern ihre Kinder überleben und zu Grabe tragen müssen, was ist dann dran? Die von Gottes Geboten geforderte Reaktion, wenn du auf einen Toten oder auf einen Trauerzug triffst, ist eigentlich folgende: Ausweichen, dreh um, geh in eine andere Richtung. Oder ausführlicher gesagt, begegnest du einem Trauerzug, mach einen großen Bogen drum. Bloß keinen Toten berühren, mit keinem Toten in Kontakt kommen oder mit denen, die mit dem Toten Berührung hatten. Denn sonst unterliegst du für eine festgelegte Zeit Kontaktbeschränkungen. Es gibt Kontaktverbot in der Bibel. Ja, für den Gottesdienst im Tempel Israels gelten klare Zugangsbeschränkungen. Wir müssen draußen bleiben. Nicht erst seit Corona haben die Themen Hygieneregeln und Glauben etwas miteinander zu tun. Es gibt in Gottes Geboten zahlreiche Gründe, warum die Teilnahme an einem Gottesdienst verweigert werden kann. Einer dieser Gründe ist der Kontakt mit Toten. Im Anschluss ist sogar nicht nur die Gottesdienstteilnahme verboten, sondern auch jeglicher Kontakt mit anderen Menschen für eine bestimmte Zeit, manchmal für einen Tag oder für zwei. Jesus hätte also allen Grund gehabt, einen großen Bogen um den Trauerzug zu machen. Hat er nicht sogar selber mal gesagt, lasst die Toten ihre Toten begraben? Er, der so sehr dem Leben und den Lebenden zugewandt ist, da bleibt keine Zeit, zurückzublicken auf den Lebenslauf, auf Lebensdaten. Nein, er ist unterwegs, um zu einem konsequenten Leben mit Gott zu rufen. Und zwar die Lebenden. Die, die sich noch entscheiden können, die ihrem Leben noch die entscheidende Wende geben können. Warum sollte er sich dann mit einem Trauerzug aufhalten? Seine Schüler brauchen ihn doch. Und dann die zahlreichen Zuhörer, das große Volk, die Volksmenge, von der da die Rede war, die ihn zu diesem Zeitpunkt begleiten, ja, ihn förmlich umringen. Sie müssten auf Abstand gehen, Distanz wahren. Und er müsste sich in Quarantäne begeben und alle Kontaktpersonen ebenfalls. Jesus und seine Gefolgschaft aus dem ganzen Lande begegnen da auf der einen Seite als eine Großgruppe aus vielen Haushalten, stoßen sie an diesem Tag auf eine andere Großgruppe, nämlich den Trauerzug mit einer stattlichen Anzahl von Bewohnern aus der Stadt. Die einen auf der einen Straßenseite, die anderen auf der anderen, oder sie kommen sich entgegen. Was für eine katastrophale Ausgangslage für geordnete Kontaktverfolgung. Wer soll denn da den Überblick behalten? Umso erstaunlicher finde ich es, wie minutiös Lukas es in dieser Geschichte gelingt, jede einzelne Bewegung von Jesus nachzuzeichnen. Wie Jesus die Witwe sieht, wie sich in ihm alles zusammenzieht vor lauter Mitleiden und das Wort, das er an die Trauernde richtet. Und dann, Jesus tritt an die Bahre heran. Und als ob das nicht genug wäre, er fasst den Toten an. Jesus durchbricht alle Kontaktbeschränkungen. Da hält man förmlich die Luft an. So viel Spannung liegt in der Luft. Und noch etwas hält plötzlich an. Der Trauerzug. Die Träger machen Halt, als das Verbotene passiert. Ob aus Erschrecken, aus Ehrfurcht oder mit großen Erwartungen, weil Jesus seinen Ruf schon vorauseilt, oder aus Empörung. In jedem Fall sind jetzt alle Augen und Ohren auf Jesus gerichtet. Stand bis zu diesem Moment noch die trauernde Witwe oder vielleicht auch der verstorbene Jugendliche mit ihrem Schicksal im Mittelpunkt, dann ist es mit einem Paukenschlag Jesus. Jesus allein. Was tut er? Was sagt er? Und damit uns das auch nicht aus unserem Blickwinkel gerät, damit wir auch nicht irgendwie daran vorbeigehen, steht auch extra noch im Text, pass auf. Nicht in allen Übersetzungen findet ihr das, aber unsere Aufmerksamkeit wird schon zwei Verse vorher, bevor Jesus die Bahre berührt, geweckt. Wie so manches andere Mal in der Bibel, wenn da steht, siehe. Manche Übersetzungen lassen das weg, weil es irgendwie wie was Überflüssiges klingt. Dabei ist es ganz bewusst ein Achtung, ein Pass auf, mitten in der Bewegung. Jesus ist unterwegs, Achtung, ihm kommt ein Trauerzug entgegen. Dieses Achtung, dieses Pass auf lenkt den Lichtkegel, das Spotlight auf Jesus, wie er denn mit dieser brenzlichen Situation umgeht. Und das Erste, was Lukas erwähnt, ist, seine Eingeweide zogen sich ihm zusammen. Wir würden sagen mit unseren Worten, es ging ihm an die Nieren. Und das hebräische Wort im Alten Testament, das für Barmherzigkeit an solchen Stellen verwendet wird, das greift auch auf etwas zurück, was sich im Körper abspielt. Und zwar auf den Mutterleib oder genauer gesagt auf die Gebärmutter. Der Schoß, in dem neues Leben geborgen ist, wird in der Bibel zum Bild für Gottes Barmherzigkeit. Von dieser mütterlichen Güte also und dieser mitfühlenden Kraft ist Jesus ganz und gar erfüllt in diesem Moment. Und dann überraschte es, finde ich, was er zu der Trauernden sagt. Besonders barmherzig klingen seine ersten Worte nicht. Weine nicht. Weine nicht, das ist der erste Bruch mit den Konventionen. Denn lautes Klagen und Weinen gehörten zum typischen Trauerritual in Israel. Zum typischen Trauerritual in Israel. Da liegt auch viel Gesundes drin in diesem Ansatz. Die Trauer laut und deutlich ausdrücken zu dürfen und zu können. Sie nicht zu verstecken, nicht die Tränen runterschlucken zu müssen. Wie unbarmherzig der Mutter das Trauern zu verbieten. Das ist ja ein Befehl, weine nicht. Hätte Jesus nicht einfach höflich sein Beileid bekunden können? Oder so diese innere Zerrissenheit, die er da spürt, in Worte fassen? So viele Leute hingen an seinen Lippen. Also daran kann es doch nicht gelegen haben, dass ihm die Worte fehlen. Oder sagt Jesus vielleicht doch hier mehr und nicht weniger, als er fühlt? Denn er will gleich zwei Menschen eine neue Perspektive geben. Zuerst der Mutter, die viel zu jung Witwe geworden ist und jetzt auch noch ihren einzigen Sohn zu Grabe trägt. Es ist nicht nur die Trauer einer Mutter, die Jesus dazu bewegt, hier an dieser Geschichte einzugreifen, sondern auch die Tatsache, dass Witwen damals zu den Benachteiligten in der Gesellschaft gehörten. Der Jugendliche ist ganz besonders wichtig für sie. Nicht nur für ihr Herz, das für ihr Mutterherz, das an dem Jungen hängt, das selbstverständlich auch. Aber darüber hinaus ist dieser Jugendliche die einzige Hoffnung, die sie als Witwe noch hat, für ihre Lebensgrundlage. Der Vater, der Ehemann, als Ernährer ist tot. Er sollte nun der Ernährer der Familie werden. Ansonsten hatte sie keine soziale Absicherung. Es gab keine Rentenversicherung ihres Mannes, von der sie hätte leben können. Nach der Beerdigung steht sie mittellos da. Also es geht in dieser Situation nicht nur darum, dass Jesus sich der Trauer im Herzen entgegenstellt, wenn er sagt, weine nicht, sondern hier geht es darum, Gottes Großaufgebot seiner Liebe zu beweisen. Es ist kein Machtkampf, um zu zeigen, wer ist hier stärker, der Tod oder Jesus, sondern es ist das Großaufgebot von Gottes Liebe in dem Moment, in dem Jesus das Mitleid ergreift. Ja, Gott möchte seine Welt zurückerobern, aber nicht mit Macht, sondern mit Liebe. Und auch nicht mit einer berechnenden Formel. Also, wie viel muss ich heilen? Wie viel muss ich auferwecken? Ist ja auch eine Machtdemonstration. Und wie gut muss das verbreitet werden? Welche PR-Maßnahmen brauchen wir? Da denken wir ja oft schon mal drüber nach. Wie bringen wir das richtig in die Öffentlichkeit? Also, Jesus berechnet nicht, wie viel muss ich heilen? Wie bringe ich das angemessen in die Öffentlichkeit, damit sich die größtmögliche Menge an Menschen bekehrt? Nein. Es ist die Frau, die sich von Gott vergessen, übersehen fühlen muss, fallen gelassen und ihrem Schicksal überlassen. Sie erfährt unerwartet und ungeplant Gottes Barmherzigkeit. Das soll ihre Situation wenden. Vers 15, Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Das war seine Motivation, dieser Frau im Namen Gottes und im Namen von Gottes Liebe eine neue Lebensgrundlage zu schenken. Zuallererst hat Jesus also diese Frau im Blick. Und da zieht sich in ihm alles zusammen. Nicht so sehr den Jugendlichen, der für uns wahrscheinlich an allererster Stelle stand. Ein junges Leben, das steht im Fokus. Das darf doch nicht enden. Und uns fällt das schwer nachzuvollziehen, warum Jesus das nicht an jedem Grab eines jungen Menschen tut. Wir hätten gern die Generallösung, dass Fälle solcher Art auch gar nicht erst mehr auftreten. Aber mit einer Generallösung hättest du es nicht mehr mit dem Wagnis des Glaubens zu tun. Mit einer Generallösung hättest du es nicht mehr mit dem Wagnis des Glaubens zu tun, sondern mit einer Versicherung. Diese Frau in dieser Erzählung macht aber doch gerade ihre entscheidende Gotteserfahrung, indem sie durch die Anfechtung, durch die Herausforderung und vielleicht sogar Überforderung hindurch muss. Tiefe Trauer und große Angst durchlebt sie. Und erst mittendrin erfährt sie die Erlösung davon. Ihr Sohn lebt wieder. Ihre Trauer ist zu Ende. Und gleichzeitig gibt es eine Lösung für die Probleme. Das ist etwas anderes, als immer auf dem gleichen Level ohne Höhen und Tiefen zu leben oder zu glauben. Ja, uns wird hier gesagt, Jesus kann den Tod in Schach halten, anders als wir heute mit unseren medizinischen Mitteln. Matt gesetzt ist der Tod aber noch nicht. Das folgt erst später. Bis dahin ist und bleibt der Tod realer Bestandteil deines und meines Lebens. Jesus überspringt an dieser Stelle das Hier und Heute nicht. Es geht Jesus nicht nur darum, deine Seele für das Jenseits zu retten. Denn als Zweites gibt Jesus eben auch dem Jugendlichen eine neue Perspektive. Begegnung mit Jesus heißt barmherzige Begegnung. Zweitens, Jesus vertröstet nicht aufs Jenseits. Denn er sagt zu dem Jugendlichen, ich befehle dir, steh auf. Also, nicht nur gegenüber der Mutter wirkt Jesus kurz angebunden und vielleicht sogar schroff mit seinem Weinen nicht, sondern auch hier im direkten Gegenüber mit dem Toten, kühl und knapp formuliert Jesus einen Befehl. Nicht gerade pietätvoll. Wie kann man einem Toten etwas befehlen? Außer gerade das wäre besonderer Ausdruck von Barmherzigkeit. Weil Jesus sich dem Tod mit aller Befehlsgewalt entgegenstellt. Barmherzigkeit hat nichts mit Unentschlossenheit zu tun. Barmherzigkeit hat nichts mit Unentschlossenheit zu tun. Das beweist Jesus. Denn aus Barmherzigkeit heraus handelt Jesus sehr beherzt. Das Leben hat Priorität. Viele von uns, ich eingeschlossen, hegen den Wunsch nach langem Leben. Auch wenn niemand wirklich alt werden will. Aber dieser Wunsch nach langem Leben, dahinter steckt wahrscheinlich die Sehnsucht nach erfülltem Leben. Und deshalb möchte man möglichst lange leben, um nichts zu verpassen. Ist das nicht eigentlich unchristlich? Müsstest du dich nicht viel mehr auf den Himmel freuen? Also dich mehr um das Jenseits kümmern als um das Diesseits? Und dann würde das auch bedeuten, diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen um Corona müssen wir gar nicht so ernst nehmen, denn wer früher stirbt, lebt länger ewig. Jesus vertröstet nicht auf das Jenseits, weder die Mutter noch diesen Jugendlichen. Unser Gott ist nicht nur ein Gott des Jenseits, sondern ganz klar ist er auch der Gott deines Hier und Heute. Und deshalb warten wir nicht auf ein zweites, ein anderes Leben, ein Second Life, wobei wir hoffen, dort alles nachholen zu können, was wir hier verpasst haben. Sondern Jesus macht mit dieser Wiederbelebung des Jugendlichen deutlich, dein Leben, das du lebst, findet jetzt statt. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht nach Corona. Sondern das eine Leben, das Gott dir schenkt, jeder Morgen, jeder neue Tag, ist deine Chance, es zu gestalten. Mach etwas draus. Jesus befiehlt, steh auf. Wozu fordert Jesus dich auf? Wofür sollst du aufstehen? Wenn du diese Frage beantworten kannst, dann weißt du, wo heute deine Prioritäten liegen müssen. Ja, müssen. Wenn wir immer nur von sollten sprechen, dann bleibt es bei diesem schönen Spruch, hätte, Fahrradkette. Gott gibt dir den Auftrag, steh auf, krieg den Hintern hoch, bleib nicht auf dem Sofa sitzen. Wie kannst du aber herausfinden, was für dich hier und heute in deinem Leben Priorität hat? Du kannst es ganz praktisch machen. Schreib dir ein Ziel für dein Leben auf oder Ziele in deinem Leben auf. Das lohnt sich nicht nur, wenn du jung bist, noch keine Pläne hast. Auch im Alter lohnt es sich, zurückzublicken, was du bisher erreicht hast und was du vielleicht noch erreichen möchtest, wie dein Leben wirken soll. Vielleicht gibt es noch was nachzuholen oder wieder gut zu machen, sodass du im Frieden deinen Ruhestand genießen kannst. Vielleicht darfst du jetzt deine Aufgabe und die Rolle übernehmen, die dir bisher durch viel Arbeit und Beschäftigung nicht vergönnt war. Wenn du dir nicht sicher bist, welches Ziel das Richtige ist, dann hilft dir die klassische Liste, auf der du Vor- und Nachteile listest und miteinander abwägst oder vielleicht sogar auch mal Meinungen von Freunden, Verwandten, Eltern oder Vorbildern aufnimmst und sammelst. Das klingt vielleicht alles ein bisschen technisch oder sogar unternehmerisch, als ob man sein Leben planen könnte. Das Leben bleibt natürlich unberechenbar. Was ich deutlich machen möchte, du bist für das verantwortlich, was du draus machst, unabhängig von den Umständen. Jetzt überfordert der Blick auf das ganze Leben vielleicht. Dann mach die Einheit ein bisschen kleiner. Ein Jahr, ein Monat oder ein Tag. Lebe jeden Tag so, dass du am Ende des Tages zufrieden zurückblicken kannst. Zufrieden zurückblicken, ja. Nicht zurückspulen, das geht ja nicht. Auch für den toten Jugendlichen, den Jesus ins Leben zurückholt, beginnt das Leben ja nicht von vorn. Der fängt ja nicht bei Null an, sondern es geht da weiter, wo es aufgehört hat. Er hat jetzt die Verantwortung für seine Mutter, vielleicht sogar für den ganzen Rest der Familie. Wie viele Schwestern er hatte, das steht nicht da. Und er muss sich fragen, wie gestalte ich jetzt dieses Leben, das ich neu geschenkt bekommen habe, für das ich verantwortlich bin? Wir fragen manchmal so beiläufig, wo ist denn nur die Zeit geblieben? Diese Frage wird schmerzlich, wenn wir das Gefühl haben, dass wir die Jahre nicht sinnvoll genutzt haben. Leben findet oft in diesem Spannungsfeld zwischen Verpflichtungen und Überzeugungen statt. Eine Verpflichtung, das ist zum Beispiel die Arbeit, der du nachgehst. Das kann man ja auch nicht einfach beiseite lassen. Die brauchst du, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen und auch um dein Leben einen Sinn, einen Inhalt zu stiften. Und es gibt routinemäßige Verpflichtungen. Wenn du in einem Sportverein bist, in der Musikschule oder ein Ehrenamt übernimmst oder zwei oder drei, wie viele Verpflichtungen willst du eingehen und einhalten? Und wie sehen daneben deine Überzeugungen aus? Also wofür meinst du Zeit haben zu müssen? Wofür müsstest du Zeit haben? Das kannst du ganz leicht ablesen an Formulierungen. Alle, die mit sollte beginnen. Wovon du oft sprichst, dass du es solltest. Hinter diesen Dingen stecken deine Überzeugungen. Du bist überzeugt davon, es wäre gut, wenn ich mir dafür Zeit nähme. Konjunktiv. Es wird nie eintreten. Du sprichst schon davon, dass es nicht umsetzbar ist. Denn deine Verpflichtung hält dich davon ab.